Einen wunderschönen guten Abend und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir dürfen Sie hier aus Mainz wieder ganz herzlich begrüßen zur heutigen Quellengrundsendung, zweiter Freitag im Monat. Da sind wir immer wieder dran, hier aus Mainz, aus dem Kloster der ewigen Anbetung. Und zwar sind es die beiden Schwestern
Maria Theresia
und Franziska Katharina. Wir befinden uns nun in der dritten Fastenwoche. Und wenn wir eine Meditationssendung aus der Klosterstille machen wollen heute Abend mit Ihnen und für Sie, dann geht es eigentlich nicht anders, als dass wir uns mit dieser Fastenzeit auseinandersetzen. Ja, mit einem ganz konkreten Thema, das vor allem in die Fastenzeit gut hineinpasst, was aber eigentlich für das ganze Jahr gelten kann. Dieses Thema beschäftigt uns eigentlich immer und immer wieder, weil es eben so schwer ist. Vergeben und vergessen? So soll der Titel unserer heutigen Sendung sein. Vergeben und vergessen? Sie ahnen schon, allein durch das Fragezeichen, dass es wirklich eine Frage ist. Können wir, wenn jemand schuldig geworden ist, an uns oder an einer Sache, die uns bewegt, können wir dann wirklich vergeben und vergessen? Kann man sagen, ach, Schwamm drüber, das wird schon alles wieder gut, Schwamm drüber, ist doch alles gar nicht so wichtig, und Schwamm drüber, vergiss es einfach. Sie wissen genauso gut wie wir, dass es eben nicht geht, dieses Schwamm drüber. Man kann es nicht wie auf einer Tafel mit Kreide eingraviert einfach auswischen, das, was uns verletzt hat oder wo wir sehen, dass andere verletzt worden sind, vielleicht schwer verwundet worden sind. Vergebung ist ein Thema der Fastenzeit. Es kommt immer wieder in den Lesungen vor, die wir Tag für Tag lesen, in den kleinen und großen Horen des Stundengebetes. Auch in der Messe, bei den Lesungen, geht es immer wieder um Vergebung und Versöhnung. Es ist nicht so ganz einfach, obwohl es vom Gedanken her vielleicht so einfach erscheint. Wenn man Paulus glauben möchte, der im Korintherbrief etwas schreibt, was wir alle kennen, denn wer kennt nicht das Hohelied der Liebe? Es steht ja im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, das Hohelied der Liebe, da wird Paulus gerne zitiert, wenn er schreibt, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Können wir das? Vermögen wir das? Ist es bei uns schon selbstverständlich, dass wir genau so handeln und so reagieren, langmütig zu sein und gütig zu sein, uns nicht zu ereifern, nicht ungehörig sich zu verhalten und nicht den eigenen Vorteil suchen und vor allem sich nicht zum Zorn reizen lassen? Und das Böse nicht nachzutragen. Wer kann das alles? Die Liebe kann es. Aber sind wir perfekt? Sind wir perfekt Liebende? Sind wir vollkommen Liebende? Da müssen wir wohl alle sagen, nein, noch lange nicht. Wir wollen lieben, wir wollen geliebt werden. Und wir bemühen uns darum, immer und immer wieder, und erleben uns, wie wir immer und immer wieder scheitern. In kleinen Dingen, in großen Dingen. Weshalb sonst gibt es die Beichte, die Möglichkeit, all das, was wir eben nicht geschafft haben, vor allem in der Liebe, dass wir das immer wieder in der Beichte Gott hinhalten und ihn um Vergebung bitten. Ja, wir Menschen, wir brauchen die Vergebung auch untereinander, weil wir eben fehlerhaft sind, weil wir es nicht schaffen, perfekt zu lieben. Und wenn wir es uns noch so fest vornehmen, und das tun wir ja bei jeder Beichte, dass wir unsere Vorsätze fassen und unsere Vorsätze fassen und uns wirklich vornehmen, es nun besser zu machen. Und dann tappen wir wieder in dieselbe Falle hinein. Und wie oft gibt es Streit und Zwietracht unter uns Menschen? Bei aller Vorsorge, dass wir immer wieder planen und Gott darum bitten, dass wir doch gut sein wollen, dass wir den anderen nicht verletzen wollen, dass wir dem anderen, ja, sein Anderssein vergeben wollen. Aber wir sind eben nicht perfekt. Vergebung bedeutet doch auch, dass wir das, was ein anderer tat, an mir, an anderen, dass wir es vergeben, wieder weggeben von mir. Das, was mich verletzt hat, dass wir es wieder von uns weggeben. Und wohin können wir es geben? Ich finde, als Christen haben wir das große Glück zu wissen, dass wir alles Gott geben können. Und doch, so einfach ist es auch wieder nicht. Dieses Weggeben, das, was eine Wunde geschlagen hat in mir, etwas zu vergeben, bleibt eine Lebensaufgabe für uns. Eine wirkliche Lebensaufgabe, die aber andererseits nicht unmöglich ist. Ich denke da auch an den heiligen Johannes, wenn wir im Markus-Evangelium ganz am Anfang von ihm lesen, dass er in der Wüste tauft und sagt, ist sein erster Auftritt, den wir von Markus geschildert bekommen. Er sagt, Markus sagt, er verkündigte die Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Da gibt es etwas, wo Sünden vergeben werden durch die Umkehr. Ich kann also meine Fehlerhaftigkeit, meine Sündhaftigkeit, kann ich durch Umkehr, durch Buße an Gott abgeben und ihn um Vergebung bitten. Für mich ist das sehr wichtig, erst diesen Gedanken anzuwenden, dass ich Gott um Vergebung bitten kann und ich weiß, dass er mir Vergebung schenken kann. Und dann kann ich im zweiten Schritt es auf die menschliche Ebene hinunterbrechen. Und so, wie ich erfahre, dass Gott mir vergibt, will ich mich bemühen, meinen Mitmenschen zu vergeben. Neu anzufangen, diese Sündhaftigkeit auch des anderen anzuschauen, sie anzusprechen und eben so, wie es im Korintherbrief steht, mit Liebe anzuschauen. Und wenn es noch so schwer ist, dem anderen entgegenkommen, mit Verständnis, mit Fragen, aber auch mit dem Benennen von Schuld. Es nicht unter den Teppich zu kehren und es zu verschweigen aus Angst vor Auseinandersetzung, sondern es anzusprechen, dem anderen vielleicht dadurch auch erst bewusst machen, was er angerichtet hat. Aber nicht, um ihm die Schuld so überzustülpen und ihn so stehen zu lassen, sondern um miteinander einen neuen Weg einzuschlagen. Vielleicht wird es ein Weg der Trennung sein, dass man sich voneinander trennt, weil es eben nicht mehr möglich ist, mit all den Wunden zusammen zu bleiben. Das ist aber natürlich nicht die erste Wahl, sondern wenn es nun wirklich nicht mehr geht, kann es sein, dass eine Beziehung bricht. Aber zunächst wäre es wichtig, auch wenn die Beziehung zerbricht, zu vergeben und nicht auseinanderzugehen und Gedanken der Rache in sich zu tragen. Jesus hat uns das Gebot aufgetragen, zu lieben, Gott zu lieben und den Nächsten wie mich selbst. Darum geht es, auch in der Vergebung, denn ohne Liebe ist Vergebung hohl. Ohne Liebe kann Vergebung nicht zu einem Miteinander führen. Die Liebe trägt das Böse nicht nach. Allein diese Aussage im Korintherbrief, diese Aussage immer wieder sich zu eigen zu machen, eben nicht nachzutragen, sondern Chancen zu geben zu einem friedlichen Miteinander. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt, gerade jetzt auch für die Fastenzeit. Vergeben und vergessen, so lautet unser Thema der heutigen Quellgrundsendung. Wir werden uns noch mehrere Gedanken dazu machen zu diesem Thema. Jetzt aber lassen wir uns durch ein wenig Musik noch ein bisschen tiefer einstimmen in diese Thematik.
Vergeben und vergessen. Unser heutiges Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube nicht, dass irgendjemand unter Ihnen ist, der nicht versteht, der nicht nachvollziehen kann, wie schwer es oft in unserem Leben ist, zu vergeben und zu verzeihen. In der Fastenzeit haben wir in einem Evangelium davon gehört, wie Jesus das sieht. Denn da fragt Petrus Jesus: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus sagt: Nein, nicht siebenmal, sondern 77-mal. Es ist fast so, dass man sich das gar nicht vorstellt, dass jemand so oft beleidigt wird. Das heißt also für mich, ich soll immer verzeihen. Ich glaube, man darf dieses Wörtchen muss in diesem Fall doch streichen, denn kein Herz lässt sich befehlen, was es empfindet. Da hört's auf mit dem du musst. In diesem Gleichnis geht es weiter. Da erzählt nämlich Jesus: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, und ich stelle mir vor, dieser Schuldner hat drum gebeten und gebettelt und dem Herrn erzählt, dass er doch überhaupt kein Geld mehr hat und wenn er jetzt aus seiner Familie gerissen wird und ins Gefängnis kommt, wird alles nur noch schlimmer, da hatte er Mitleid mit diesem schuldigen Menschen, so steht es da. Und er schenkte ihm diese übermäßig große Schuld. Da steht es, Gott ist barmherzig. Gott ist barmherzig. Er rechnet nicht auf, weil dieser Schuldner ihn gebeten hat, weil dieser Mann wusste, was er schuldig ist. Ganz gleich, auf welche Art und Weise er in diese Schulden geraten ist. Gott ist barmherzig. Er fängt nicht an zu feilschen und sagt, gut, dann die Hälfte oder wenigstens 60%. Nein, er erlässt ihm die ganze Schuld. Und das müssen wir uns zu Herzen gehen lassen. Wenn wir Gott bitten, uns als schuldig bekennen, dann erlässt er uns die ganze Schuld. Dann schenkt er uns die Schuld. Ja, er befreit uns davon und erlöst uns. Und dann kommt das Dramatische. Genau dieser Beschenkte geht weg und trifft einen Mitknechten, der ihm vielleicht 1% schuldig ist. 1% von dieser ganzen Schuld, die ihm erlassen wurde. Es mögen vielleicht 10 oder 5 Talente gewesen sein. Und genau diesen Schuldner heuert der Entlassene an und sagt, gib mir zurück, was du mir schuldig bist. Wie kommt es, dass ein Mensch, der gerade so große Barmherzigkeit erfahren hat, sich umdreht und genau das Gegenteil von dem tut, was er jetzt mit frohem Herzen entgegengenommen hat. Er lässt diesen Mitknechten ins Gefängnis werfen, bis er die ganze Schuld bezahlt hätte, diese mickrige kleine Schuld. Und wenn wir dieses Evangelium hören, fürchten wir schon, dass wir uns ähnlich verhalten könnten. Dass wir bei Gott ja immer Schuldner sind. Wir sind ja nie ganz sauber. Wir haben ja immer irgendwas auf dem Kerbholz. Also so ist es ja nicht, dass wir perfekt oder rein wären wie das Wasser. Wir haben immer Schuld. Und dann drehen wir uns um und rechnen dem Mitbruder, der Mitschwester das an, was sie uns schuldig sind. Man hört dieses Evangelium ja wirklich nicht mit einem gelassenen Herzen, sondern es empört uns im ersten Moment, wenn wir es hören. Und im gleichen Moment zuckt man zusammen, weil man nachschauen muss. Gibt es bei mir auch so ein Verhalten? Gibt es das bei mir auch? Dem anderen rechne ich das hoch an. Und mit mir habe ich Barmherzigkeit, mit mir habe ich Erbarmen. Und der Herr sagt in diesem Evangelium, du nichtsnutziger Knecht, hättest nicht auch du dich erbarmen müssen, wo ich dir doch ein solches großes Erbarmen geschenkt habe, wo ich dir doch die ganze Schuld erlassen habe. Es bedarf immer wieder der Gewissenserforschung, wenn wir jetzt auch nicht in Riesenschulden geraten, aber es spielt sich in unserem Alltag doch oft so ab. Ich denke, für uns ist es wichtig, immer wieder den Blick darauf zu richten, dass Gott uns barmherzig ist und dass wir fähig werden und auch die Befähigung von Gott erbitten dürfen, seiner Barmherzigkeit zu entsprechen, indem auch wir unseren Mitmenschen Barmherzigkeit erweisen. Darauf käme es an, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir die Barmherzigkeit mit dankbarem Herzen empfangen und diese Dankbarkeit frohen Herzens weiterschenken. Ein geheimer Tipp: Wenn ich Barmherzigkeit übe, dann zieht augenblicklich ein Herzensfriede in mich ein. Das Gegenteil ist, wenn ich einen geheimen Groll, eine Barmherzigkeit abwehre, verwehre, dann stört es meinen Frieden. Aber vergeben in Barmherzigkeit erzeugt im eigenen Herzen Frieden. Das ist die Frucht der Barmherzigkeit, Frieden zu empfinden. Und wer möchte dies nicht? Jetzt hören wir wieder ein wenig Musik und dann gehen wir weiter in unseren Gedanken und in unserer Betrachtung.
Vergeben und vergessen. Von Vergebung lesen wir sehr viel in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Nirgends heißt es aber dort, dass Vergebung vergessen bedeutet. Und es steht auch nirgends geschrieben, Schwamm drüber, wird schon alles gut. Vergebung, da geht es um Existenz. Da geht es um das Innerste. Ja, da geht es um den Frieden. Und es geht um die Liebe. Vielleicht eine Liebe, die verletzt wurde. Aber vielleicht auch um meine Liebesfähigkeit durch allen Schmerz hindurch. Ich möchte gern noch einmal einen Blick in die Heilige Schrift werfen, auf eine Stelle, wo es gar nicht so sehr formuliert wird, dass es um Vergebung geht, eher um Barmherzigkeit, um letztendlich die große Liebe Gottes zu uns. Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder wie oft auch gesagt wird, vom barmherzigen Vater. Ich habe auch schon davon gehört, dass das Gleichnis betitelt wurde mit dem Titel Der unbarmherzige Bruder. Ja, wenn ich auf diesen Vater schaue und auf den Bruder schaue, da sehe ich doch einen großen Gegensatz, den wir Menschen aber doch auch beide kennen. Wer sehnt sich nicht danach, dass man barmherzig behandelt wird, dass andere vielleicht Mitleid mit mir haben, weil mir etwas zugestoßen ist oder weil ich mich selbst versündigt habe an anderen? In diesem Gleichnis gibt es eine Stelle, die mich immer berührt, bei dem ganzen Text, der uns so vertraut ist. Ich bleibe immer an dem Satz hängen, wenn es heißt, nachdem der Sohn sich wieder auf den Rückweg gemacht hat und dachte, also lieber möchte ich doch zum Tagelöhner meines Vaters werden, als dass ich hier verhungere. Und dann heißt es wortwörtlich, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Gehen wir so mit anderen Menschen um, wenn sie ja kleinlaut zu uns zurückkommen, weil sie wissen, sie haben falsch gehandelt gegen uns? Laufen wir ihnen entgegen, voller Mitleid, und fallen ihnen um den Hals und küssen sie? Der Vater hier im Gleichnis tut es. Und wir wissen, dass es menschlich gesehen ganz schön schwer ist, genauso zu handeln. Wir sehen in diesem Bild immer wieder unseren Gottvater, der so mit uns umgeht, der darauf wartet, dass wir zu ihm zurückkehren. Denn es heißt, der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, also hat er doch Ausschau gehalten nach ihm und hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er zurückkommt. Das wünschen wir uns doch auch, dass Gott uns entgegenkommt und uns annimmt, obwohl wir falsch gehandelt haben. Und von Menschen wünschen wir es doch auch. Und andererseits können wir den Bruder auch recht gut verstehen, der sich ärgert, dass sein Bruder, der alles verschleudert hat, seinen ganzen Besitz verschleudert hat, dass ihm zu Ehren jetzt ein Fest gefeiert wird und der Vater keine Strafpredigt hält, sondern sich freut und tanzt und jubelt und singt, weil er ihn wiedergefunden hat, wiederbekommen hat. Und wieder ist es, was der Vater zu dem Bruder sagt, was mich immer wieder sehr berührt. Der Vater antwortete dem Sohn, der sich gerade bei ihm beklagt hat, mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern, denn dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Mit diesen Worten endet das Gleichnis. Ich habe es schon so oft gehört und betrachtet und meditiert. Und ich muss zugeben, für mich ist dieses Gleichnis nicht zu Ende. Es endet ja zwar mit den guten Worten des Vaters, aber es endet damit, dass wir den Bruder da stehen sehen mit versteinertem Gesicht, der nicht zur Vergebung bereit ist, der seinen Bruder nicht mehr annehmen will. Ich möchte das Gleichnis so nicht stehen lassen, denn ich glaube fest daran, dass der Vater das Herz auch des Bruders bewegen wird. Davon wird hier nicht geschrieben, davon erzählt Jesus hier nicht, aber er ist ja mit seiner Botschaft noch gar nicht zu Ende. Er ist ja noch unterwegs, den Menschen, den Vater näher zu bringen. Und ich bin davon überzeugt, sage es nochmal, dass der Vater auch das Herz des Bruders erweichen wird und zur Vergebung bereit machen wird. Vielleicht helfen da die Worte des Paulus an die Kolosser, die er schreibt, 20, 30 Jahre später. Vielleicht treffen sie auch auf diesen Bruder zu, der jetzt noch verstockt ist. Paulus schreibt nämlich an die Kolosser im 3. Kapitel, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen, darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Das würde ich gerne diesem Bruder sagen. Du bist von Gott geliebt und begleite dich doch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, milde Geduld und ertragt euch gegenseitig. Vergebt einander. Ja, wir sagen oft zu den Kindern, komm, vertragt euch wieder. Aber sich zu vertragen bedeutet, dass man sich auch ertragen muss. Und dieses Wort finde ich sehr, sehr wichtig. Wir Menschen müssen uns oft gegenseitig ertragen. Ich meine das jetzt nicht so despektierlich, dass ich jetzt eine Grenze ziehe zwischen dem anderen und mir. Ja, ich ertrage ihn jetzt irgendwie, aber ich kapsele mich ab und versuche möglichst keine Berührungspunkte mit ihm zu haben. Dann geht das schon. Nein, eben sich nicht abschließen, sich nicht verschließen und sich dem anderen nicht abwenden, sondern sich ertragen im positiven Sinne, den anderen ein Stück mittragen und auch so demütig sein, sich von dem anderen mittragen zu lassen, trotz aller Unterschiedlichkeit, trotz aller gegensätzlichen Meinungen und trotz aller verschiedenen Ansichten, die man hat. Das gehört im Leben dazu, dass man sich ertragen muss. Und vielleicht in diesem Ertragen auf einem gemeinsamen Weg wieder ganz neu zusammenfindet, auf einer ganz anderen Ebene. Vielleicht ist es in dieser Fastenzeit angesagt, zu überlegen, wo muss ich den anderen ertragen? Wo will ich ihn auch ertragen? Ihm vergeben, was so anders ist an ihm, und ihn darum zu bitten, mich so anzunehmen, wie ich bin, mich zu ertragen und mir zu vergeben, dass ich so anders bin als er oder sie. Die Fastenzeit ist Gott sei Dank lang genug, um das zu üben und es uns immer wieder zu eigen zu machen. Noch ein wenig Musik hören wir ein letztes Mal, bevor wir in den letzten Gedankengang zum Thema Vergebung gehen möchten.
Vergeben und vergessen. Niemand geht durch sein Leben, ohne dass er erfahren hat, dass wir Menschen immer darauf angewiesen sind, dass man uns verzeiht und dass wir lernen zu verzeihen. Die Jünger haben einmal Jesus gebeten, lehre uns beten, Herr. Und Jesus schenkt seinen Jüngern ein Gebet, dass wir unendlich oft beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da kommt's. Da kommt genau das, was wir Menschen in unserem Leben brauchen. Wir bitten den Vater, dass er unsere Schuld vergibt, denn niemand geht unschuldig durchs Leben, der bei Verstand ist, der verantwortlich ist für Gedanken, Worte und Werke. Und da wird jeder schuldig in seinem Leben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es, wenn dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Es heißt nicht, wenn du etwas gegen irgendjemand hast, sondern wenn dein Bruder etwas gegen dich hat. Das heißt, wenn ich schuldig geworden bin, wenn ich dem anderen die Bitte um Verzeihung schuldig geworden bin, dann soll ich mich zuerst mit ihm versöhnen. Dann soll ich zuerst zu ihm gehen, bevor ich zu Gott gehe. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist zumeist gar nicht möglich, dass man sofort wieder aus der Kirche weggeht, um einen Menschen zu sehen oder zu finden, bei dem ich mich entschuldigen müsste und der mir verzeihen sollte. Aber der Wille dazu, und das ist das Wichtige für uns, der genügt. Wenn wir das tun, was möglich ist, ein Mystiker hat einmal gesagt, es ist schon Sünde, wenn du dir vornimmst, einen anderen zu töten. Das ist schon Sünde, obwohl die Tat nicht zustande kommt. Der Wille allein hat dich schon zu einem Sünder gemacht, zu einem Mörder. Dann sagt er weiter, Meister Eckhart, wie aber ist das dann mit dem guten Willen? Ist es nicht dann auch so, als wäre die Tat vollbracht, obwohl ich sie nicht ausführen konnte? Also wenn ich mir etwas Gutes vornehme, den anderen eben nicht mehr zu beleidigen, sondern zu ihm zu gehen und um ihn Verzeihung zu bitten, und ich habe nicht die Möglichkeit, dann sagt er, dann hat dein guter Wille ebenso gezählt, als wäre es vollbracht. Wir hören immer wieder Worte, die uns trösten in unserem Unvermögen. Und wenn wir nicht so verzeihen können, wie der Vater uns verzeiht, denn wir bitten ihn darum, dann zählt auch oft der gute Wille. Franziskus, unser Ordensvater, hat eine Betrachtung geschrieben über das Vaterunser und über diese Bitte ist er auch gestolpert. Da sagt er, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und Herr, wenn wir nicht fähig sind, zu verzeihen und zu vergeben, dann mach du, dass wir verzeihen. Dann verzeihe du, dann vergebe du. Franziskus bittet also Gott direkt, ihm zu helfen, zu verzeihen oder an seiner Stelle zu vergeben. Es ist ein Trost für uns, dass auch große Heilige ihre Schwierigkeiten hatten. Aber dabei sind sie nicht stehen geblieben. Sie haben sich daran erinnert, was Jesus gesagt hat, ich bin der wahre Weinstock und ohne mich könnt ihr nichts tun. Und so dürfen wir das Gebot Gottes befolgen. Ich soll den anderen so behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Also so wie du mir, so ich dir. Und dann kommt jetzt ein letztes. Vielleicht dürfte man sagen, um auf das Gleichnis zurückzukommen, wo der Herr dem Schuldner alle Schuld erlässt, vielleicht könnte man sagen, so wie Gott mir, so ich dir. So wie Gott mir, so ich dir. Mit diesem letzten Wort sind wir am Schluss unserer Sendung angekommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten uns wieder aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, ihre Schwestern
Franziska Katharina
und Maria Theresia.